Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Im Jahr 1838, da konnte man noch was machen, was in diesen Tagen unmöglich erscheint. Man konnte ausgelassen feiern mit vielen Gästen, zum Beispiel auf der Burg des Grafen Friedrich Wilhelm von Munk. Doch da ist dann was passiert, worauf man wiederum heutzutage oder auch generell wahrscheinlich damals auch nicht so richtig neidisch sein sollte.
Dann dieser Schrei. Da hat jemand geschrien.
Ich habe mir eingebildet, da hätte jemand geschrien.
Ja, da hat auch jemand geschrien.
Du hast das gehört?
Ja, klar.
Wo kam es denn her?
Keine Ahnung. Da?
Das müssen wir rausfinden.
Ein Ausschnitt aus Isola. Heute um 19.30 Uhr war die Uraufführung im Staatstheater Nürnberg beziehungsweise in allen angeschlossenen Computern. Das Besondere, diese Inszenierung wurde auch als Theaterfilm gezeigt, genauso wie beim Brecht-Festival, was wir eben gehört haben. Christoph Leibold hat sich das angeschaut und weiß nicht nur, warum da jemand geschrien hat. Guten Abend, Herr Leibold.
Schönen guten Abend.
Wer hat denn nun warum geschrien? Worum geht's in dem Stück von Philipp Lühle?
Der geschrien hat das erste einer Reihe von Mordopfern, ein Poet, der ist Teil einer Trauer oder je nachdem, wie man es nimmt, Freudenfeier. Ein alter Graf ist gestorben und sein Sohn, dieser Friedrich Wilhelm, von dem Sie gesprochen haben, der ist ganz froh über den Trauerfall, weil der alte Herr ein rechter Schleifer war. Aber dann gibt es eben diesen Schrei und eine zweite Leiche, eben den Poeten. Und der ist im Gegensatz zum Grafen, der einfach an Altersschwäche gestorben ist, unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Weitere Opfer werden folgen und während jetzt also diese Frage, wer da geschrien hat, also ums Leben gekommen ist, beantwortet werden kann, bleibt dann aber unklar, ob das jetzt ein Mörder ist, der da umgeht, ein Monster oder sonst eine nicht näher spezifizierte Bedrohung. Es heißt immer nur, es kommt näher. Und was dann wie so ein Krimi eben beginnt, verwandelt sich in ein Horrorszenario beziehungsweise so ein Stück Schauerromantik. Sie haben es ja gesagt, das Ganze spielt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wir sehen also einen Biedermeier-Salon und ein entsprechend kostümiertes Ensemble, das eine bessere Gesellschaft verkörpert, die sich einmauert, verschanzt vor dieser diffusen Gefahr, von der man gar nicht weiß, gibt es die wirklich, wie schlimm ist die wirklich, oder lauert der mindestens genauso gefährliche Feind in den Menschen drin, in Form ihrer wachsenden Paranoia.
Das klingt ja so ein bisschen, also eine Gesellschaft, die sich einschließt, dann werden nach und nach irgendwelche Leute ermordet, so ein bisschen Agatha Christie-mäßig. Ist das denn eine, Sie haben es eben schon ein bisschen angedeutet, aber eine Parabel auf unsere heutige Gesellschaft, vielleicht auch auf eine sich eingeschlossene Corona-Gesellschaft?
Ja, so würde ich das lesen. Nicht nur Corona, also dieser Rückzug ins Private, der charakteristisch ist für die Biedermeierzeit, den gab es ja schon vor Corona, das nennt sich heute Cocooning, also man spinnt sich ein wie so eine Raupe in ihren Kokon und will von der Außenwelt nichts mehr wissen, weil es ja im Inneren so schön warm und ist und sich so sicher anfühlt. Es kann aber eben auch verdammt einsam werden in der eigenen Wohlstandsblase, also auf dieser Insel der vermeintlich Glückseligen, also daher auch dieser Titel Insel, italienisch Isola, und da braucht es nicht viel, dann sind wir bei der Isolation. Also Cocooning ist kein neuer Trend, aber klar mit Corona, also durch den Lockdown, ist dieses Cocooning ja praktisch jetzt staatlich verordnet worden. Und das Biedermeier war auch eine Zeit der Kleinstaaterei, auch da kann man natürlich an das föderale Hickhack heute denken in der Debatte um Corona-Regeln, Lockerungsszenarien etc. Und das Stück funktioniert meines Erachtens sehr überzeugend als Erzählung über unsere Zeit eben in historischem Kostüm, ohne dass übrigens je von Corona die Rede wäre. Aber es gibt eben wunderbare Parallelen. Also als erstes wird der Poet tot aufgefunden und später sagt einer, ja klar, die Kunst stirbt immer zuerst. Also es passt natürlich auch zu Corona, wo die Kultureinrichtungen als erste geschlossen und wahrscheinlich als letzte erst wieder aufgemacht werden.
Jetzt ist das ja kein abgefilmtes Theaterstück, sondern ein Theaterfilm, wie bei vielen Projekten, die gerade stattfinden. Worin liegt für Sie als Konsumenten der Unterschied? Also es ist offensichtlich, dass das irgendwie natürlich kein Theatererlebnis ersetzt, aber ist das eine gute Möglichkeit für Sie, diesen Stoff, der sonst ja auch nicht mehr zur Uraufführung kommt, glaube ich, ne? Also auf einer richtigen Bühne, um den irgendwie zu spüren und doch noch zu erleben?
Also ich glaube, die wollen das schon auch noch vor Publikum zeigen. Die Inszenierung war im Dezember fertig. Inszeniert hat Jan-Philipp Gloger, der Schauspielchef in Nürnberg. Aber er hatte einen Videokünstler dabei, Sami Bill. Der hat schon Videos für die Inszenierung gestaltet. Also Schatten, die wohl über die Bühnenrückwand huschen oder Schneeflockengestöber, das dann auf dem eisernen Vorhang projiziert wird. Und Sami Bill hat jetzt diesen Theaterfilm gemacht. Und dieses Videomaterial muss jetzt nicht mehr auf irgendeine Bühnenwand projiziert werden, sondern es wird praktisch zusammengeblendet mit den Aufnahmen von den Schauspielern und ergibt ein Filmbild. genauso der Ton. Also es gibt auch im Theater Musik und Sounds, aber die haben natürlich einen ganz anderen Effekt, wenn die jetzt plötzlich Teil einer Filmtonspur sind und wenn sie nicht im Theater über Lautsprecher zu hören sind oder wenn man jetzt das Stück einfach nur abgefilmt hätte, dann den Ton aus dem Lautsprecher mit dem Mikro aufnimmt. Also in der Filmfassung ist das viel dichter, intimer und vor allem filmt die Kamera hier nicht nur aus dem Zuschauerraum und macht vielleicht mal gelegentliche Close-ups, sondern es wird nämlich nicht nur näher rangesprungen, sondern es wird auch mal aus anderer Richtung gefilmt, nicht nur aus dem Zuschauerraum. Also die Kamera taucht manchmal direkt ein unter die Akteure, mischt sich unter die Figuren, kommt mal von der Seite, die Akteure und die Schauspielerinnen sprechen immer wieder auch mal direkt in die Kamera, wenn sie Einblicke in ihre Innenwelten geben. Also die Möglichkeiten des Camera-Actings, die werden hier sehr, sehr gut genutzt.
Wie ist dann die Ästhetik dieses Films? Ist das, was sehr körnig aussieht oder Hyper-Cinemaskop? Oder, ja, beschreiben Sie mal.
Ja, es ist tatsächlich wie so ein Kino-Breitbandformat. Man hat eine kleine Clean- und Leinwand sozusagen auf seinem Laptop oder Computerbildschirm. Es ist in Farbe gedreht, aber es spielt doch sehr mit dem Horrorfilm-Genre. Mit diesen ganzen Effekten. Es spielt auch ironisch damit. Und es ist ein Theaterfilm, also beides. Es gibt keine Außendrehs. Die Theatersituation bleibt erkennbar, dass das mal eine Inszenierung war oder auch als Inszenierung irgendwann noch zu sehen sein wird. Aber durch den Filmton, durch die Perspektivwechsel entsteht schon so ein cineastischer Eindruck. Es ist artifiziell und Popcorn-Kino zugleich, also kein spröder Kunstfilm, weil eben Jan-Philipp Bloger und Sami Bill, der Videokünstler, das sehr effektbewusst in Szene gesetzt haben und auch so ironisch eben mit der Schauerromantik spielen, wie übrigens auch Autor Philipp Löhle, der den Grusel dann auch mal wieder ins Groteske kippen lässt.
Wie schauen Sie denn auf die Inszenierung, also auf die Schauspielerinnen und Schauspieler, auf die Kostüme, wie spielt das alles zusammen?
Also das finde ich ganz toll, die Schauspieler, muss ich sagen, weil ich glaube schon, dass man versucht hat, also bei der Schauerromantik, da ist man ja schnell sozusagen beim Stummfilm, wo man vielleicht auch die große Geste und sowas machen könnte, aber das bedienen die gar nicht so. Also die auf der Bühne muss man ja immer etwas vergröbern und die haben eben für das Kameraspiel das sehr schön auch so zurückgenommen, dass es eben kein Overacting ist. Also ich will jetzt gar keinen einzelnen Darsteller oder Darstellerin nennen, weil das ist wirklich auch ein Ensemblestück. Und toll ist, es gibt auch immer wieder so den Blick in die Innenwelten. Also die Figuren unterhalten sich, und dann plötzlich blicken sie in die Kamera und man hört ihre Stimme aber nicht, während sie Lippen bewegen, sondern sozusagen ihre Gedanken aus dem Off. Kann man auch auf der Bühne machen, dann kommen diese Off-Worte aus dem Lautsprecher. Aber erneut muss ich sagen, wenn es sozusagen auf der Filmtonspur hat, dann ist es plötzlich ganz nah, mal in den Köpfen dieser Figuren und wird sozusagen reingesogen in diese Paranoia, die sie ergreift. Denn wie gesagt, irgendwann geht es gar nicht mehr um die Gefahr da draußen, sondern wie diese Menschen in der Isolation mit sich selbst beschäftigt sind. Und das hat ja dann doch auch viel mit uns im Lockdown zu tun, wie wir auf uns selbst zurückgeworfen sind und so brüten. Und vielleicht ist dann das selbstzerstörerische Moment, was dann greift, manchmal genauso gefährlich wie das draußen, was in der Pandemie vorgeht.
Isola, der Theaterfilm vom Staatstheater Nürnberg, steht jetzt noch bis Sonntagabend 19.30 Uhr ungefähr online. Den Link finden Sie auf der Website des Staatstheaters Nürnberg.